Ja, guten Tag. Wie der Zufall so spielt, treffe ich in Zürich einen Originalbewohner aus Erfurt, nämlich unseren guten Freund Carsten Rose. Guten Tag, Carsten.
Hallo, guten Tag.
Was treibt dich nach Zürich? Was treibt dich? Suchst du auf dem Paradeplatz irgendeinen Spatz oder den Spatz vom Paradeplatz oder sonst was?
Ja, ich habe gedacht, dass auf dem Paradeplatz eine Parade stattfindet, weil ich bin ja sehr militärisch interessiert und ich habe gelernt, dass Disziplin und Zwang überhaupt uns zur Zivilisation geführt hat. Ich habe gelernt von Albert Jorimann, dass wir uns nur durch Zwang, durch Druck zivilisiert haben und dass es ohne das gar nicht geht. Und was ich auch gelernt habe, aber noch nicht ganz verstanden habe, wieso wir diesen Druck, den Zwang nicht mehr brauchen, weil wir ihn verinnerlicht haben. Albert, das musst du mir erklären, bevor ich dir sage, warum ich hier bin.
Ja gut, da gibt es nicht so wahnsinnig viel zu erklären. Das ist ein Bestandteil einer eher älteren Zivilisationstheorie von Norbert Elias unter anderem, dass der Mensch ursprünglich eben weder schlecht noch gut war, sondern einfach so irgendein biologisches Ereignis. Und die kulturellen Dinge, die dann aufgepfropft werden, das kommt zunächst in der Form des Zwangs. Das kommt nicht alles freiwillig. Und im Laufe der Zeit bleibt dem Menschen gar nichts anderes übrig, als das zu integrieren. Und je höher die Kulturstufe klimmt, die erreicht werden soll, desto höher muss auch der Zwang sein, den man verinnerlicht. Und wenn man das dann aber verinnerlicht hat, dann erst auf dieser Grundlage kann man einen Begriff von Freiheit entwickeln. So einfach ist das.
Aber das würde doch heißen, dass ich den Zwang verinnerlicht habe und glaube, dass ich eine freie Entscheidung treffe und dass ich glaube, ich habe einen freien Willen und kann mich frei entscheiden. Das ist die Illusion des freien Willens und die Illusion von Freiheit.
Der freie Wille und die Freiheit, die sind an und für sich, könnte man sagen, je nachdem, da braucht es auch noch ein philosophisches Geplänkel dazu, aber an und für sich, also als solche im Prinzip und so weiter, in den Urgründen, sind die weder frei noch gibt es einen Willen. Aber da es dieses theoretische Konstrukt ja in der Praxis gar nicht gibt, sondern nur in der gelebten Realität, in der wir miteinander verkehren, in der wir uns organisieren, kann man eben davon doch sprechen. Insofern gibt es diese Freiheit und gibt es den freien Willen auch dann doch wieder. Aber nicht als biologisches Urmaterial sozusagen, sondern nur als Kulturprodukt der jeweiligen Epoche.
Ah, jetzt habe ich ganz wunderbar abgelenkt von der Frage, warum ich eigentlich hier bin.
Exakt.
Ja, es geht natürlich ums Feiern, es geht um Rituale, soziale Rituale, dass man Beziehungen nur pflegen kann, wenn man Ritualen folgt, die letzten anderthalb Jahre schwierig waren und jetzt gab es doch wieder einen schönen Anlass zu feiern, mit Menschen zusammenzukommen und das ist das Wunderbarste auf der Welt.
Das stimmt natürlich, hin und wieder muss gefeiert werden, dass sich die Balken biegen und die Korken müssen fliegen und so weiter. Eine kurze Zeit, in der man sich nicht prügelt, sozusagen. Das ist die Feier, glaube ich, ja?
Ja, das stimmt. Obwohl Prügeln ja auch eine schöne Sache ist, weil man sich da austauscht, in Kontakt kommt. Also der Streit, das Prügeln, also manchmal, vielleicht sollten wir uns viel mehr prügeln. Früher gab es die Kneipenprügeleien, da war eine Prügelei was ganz Normales, weil was Körperliches. Und jetzt hat das Zivilisatorische hat uns gebremst. Und jetzt sind wir verbal wahrscheinlich aggressiver, vielleicht braucht es häufiger mal eins aufs Maul, oder?
Ja, das wäre etwas, das man mal ausprobieren müsste, vielleicht nicht gerade jetzt, aber grundsätzlich ist das schon möglich. Ich meine eben, man prügelt sich ja schon, aber eben verbal, vielleicht sind wir auch schon übers Verbale hinweg und machen das nur noch subtil und sublim und so weiter, mit Andeutungen und so weiter und durch die Hintertür oder durch Verschwörungen oder durch was auch immer. Aber manchmal wäre wahrscheinlich ein direkter Bluthieb viel ehrlicher, sagen wir mal so, oder direkter mindestens.
Ja, ich habe gelernt, dass die vielen Barbiere, die nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland aus dem Boden stoßen, das war eine sehr blutige Geschichte war, dass die Barbiere wirklich früher zu Ader gelassen haben, Operationen gemacht haben, deswegen auch diese rot-weiß diese Dinger, die sich da drehen, diese Kolben, das nur am Rande. Und ich habe noch was gelernt, weil Reisen bildet ja dermaßen ein, das mit den Hosen, wie sagt man, dass man wenn man die Hosen abge...
Bei uns sagt man hin und wieder, der steht mit abgesägten Hosen da. Das stimmt, ja.
Der steht mit abgesägten Hosen da. Also ich habe ja auch Schwierigkeiten mit kurzen Hosen. Männer, die ständig kurze Hosen anhaben. Aber das ist wahrscheinlich auch nur mein Problem. Aber die Bedeutung heißt, ich bin degradiert, das ist jetzt wieder militärisch, oder werde beschämt. Oder was bedeutet, wenn man mit abgesägten Hosen dasteht?
Na, mich erinnert das immer ein bisschen an diesen Witz von der Wüste, wo einer durch die Wüste kriecht, am Verdursten ist und dann steht da ein Stand, wo Krawatten angeboten werden und er sagt, was brauche ich eine Krawatte und kriecht weiter und weiter. Hinten ist ein Restaurant und dann will er dort endlich seinen Durst stillen und dann heißt es, Eintritt nur mit Krawatte. So, ohne Krawatte, das wäre hier mit abgesägten Hosen.
Ah, verstehe. Also ich versuche zu verstehen.
Oh. Ah, ja. Oh, immerhin. Gut. Nun, ja, es ist ja sehr schön, aber ist dir sonst in Zürich noch irgendetwas aufgefallen, so etwas typisch Schweizerisches oder etwas Typisches für diese Epoche insgesamt?
Für die Epoche, ja, das ist eine Form von Zugewandtheit, die nicht aufdringlich ist. Also diese Zugewandtheit, die jenseits eines Service-Lächelns ist, das ist mir aufgefallen. Und aber auch, ich spüre, wenn jemand das nicht so mag, aber subtiler. Also es ist eine Form der Freundlichkeit, die nicht aufdringlich ist.
Und typisch zürcherisch, meinst du?
Ich weiß es nicht. Was sagst du?
Ich würde sagen, die findet man überall, die habe ich auch schon in Erfurt beobachtet bei den Besuchen, die ich dort hin und wieder abschaffe. Na geht, gut, sprechen wir aber zur Abwechslung auch von Erfurt. Was macht denn euer Kulturhauptquartier?
Naja, es ist noch kein Hauptquartier, es ist schon ein Hauptquartier.
Unbedingt.
Und es ist in Bewegung, obwohl es der Winterschlaf der Container eingeläutet wird, ist aber läuft und die Veranstaltungssaison doch jetzt langsam beendet ist, weil es kalt wird, aber sich doch noch Leute zum Beispiel zum antifaschistischen Ratschlag in Decken eingehüllt dann doch diskutieren und streiten. Irgendwann wird es kalt, aber die Fachplanerinnen und Fachplaner sind im Hintergrund tätig. Es läuft etwas, es ist was in Bewegung und das ist auch für mich unter anderem ein Grund, wieder zurückzugehen. Also es gäbe ja viele Gründe, hier zu bleiben, nicht nur wegen des Genossenschaftsgedankens und wegen des guten Essens. Und also doch, es gibt schon viele Gründe, hier in der Schweiz zu bleiben, aber es gibt auch gute Gründe, zurückzukehren. Und das ist ein Grund, ist dieses Kulturquartier und natürlich auch tolle Menschen.
Ich habe das ja beim letzten Besuch im Herbst mal kurz angeschaut, in der jetzigen Form, und muss sagen, das wäre eigentlich auch für uns ein Grund, nach Erfurt zu ziehen und uns dort ein bisschen einzuklinken und vielleicht mal mit einem Pinsel ein paar Wände anzustreichen, sofern die nicht unter Denkmalschutz sind oder sofern die Architektinnen und Architekten da nichts anderes vorgesehen haben. Nein, das ist eine schöne Sache und dazu auch an dieser Stelle herzliche Gratulation. Wir haben aber auch über den Prozess des Reisens gesprochen und unter anderem über das Tempolimit, wie schnell kommt man von Erfurt nach Zürich, wie schnell von Zürich nach Erfurt auf den Autobahnen. Beim Tempolimit scheiden sich ja hin und wieder die Geister. Im Moment sieht das so aus, als wäre es gar kein Thema, zum Beispiel bei den Koalitionsgesprächen da in Berlin, im fernen Berlin oben.
Ja, ich glaube schon, dass es ein Thema war, aber darüber wissen wir ja nichts. Wir wissen aber, dass das Tempolimit wohl nicht kommen wird. Und ein sehr alter Ministerpräsident hat ja mal gesagt, was dem Amerikaner seine Waffen sind, ist dem Deutschen sein Rasen. Und es scheint so zu sein. Es scheint so zu sein, dass es keinen Weg reinführt für ein Tempolimit, obwohl in ganz Europa es eine Selbstverständlichkeit ist, dass es mit 120, 130, man fährt über die Grenze, klack, macht den Tempomat rein und fährt entspannt in der Kolonne, fließt gleichmäßig mit so über die Autobahn. Das ist ein entspanntes Reisen und in Deutschland muss man immer Angst haben, dass wenn man schon 160 fährt, dass einem da noch einer vorbeirauscht und das ist immer ein Angst, Druck und so. Wir haben uns dann entschlossen, mit dem Zug, mit der Eisenbahn zu fahren und haben zum Beispiel eine super günstige Fahrkarte von Zürich nach Erfurt zu zweit für 40 Euro. Unglaublich. Im ICE. Also es gibt da Angebote, die dem Auto weit überlegen sind und man kann am Steuer also ein Buch lesen. Also man sitzt nicht am Steuer, aber man sitzt also im Zug und einen Kaffee trinken und das ist einfach natürlich ein entspanntes Reisen und das genießen wir auch von Zürich nach Erfurt und zurück. vielleicht noch mit Zwischenstationen, also das Reisen in der Eisenbahn. Ich habe mich mittlerweile an die Maske gewöhnt. Dann so, sind so sogenannte Mitreisende, an die muss man sich auch gewöhnen, aber das ist, man muss das, wie wahrscheinlich wie Norbert Elias, Teilnehmendes beobachten, man muss schauen und das als versuchen, sich in die Rolle des Soziologen reinzu. Aber ich hadere noch da ein bisschen damit, weil ich, das muss ich noch lernen. Ich muss noch so viel lernen, Albert, wirklich.
Ja, das, ich hoffe auch, dass auch alle anderen Menschen noch weiterlernen. Das ist ja ein Irrtum, dass man meint, mit 20, wenn man die Lehre abgeschlossen hat, oder mit 30, wenn man das Studium abgeschlossen hat, dass dann alles vorbei sein in dieser Beziehung, diese Zeiten, in denen wir leben, und wahrscheinlich schon lange, wahrscheinlich schon seit sich die Erde dreht, die verändern sich ja dauernd. Vielleicht nicht immer in der gleichen Geschwindigkeit. Im Moment ist das ja ganz extrem, wie sich das, die Ware verändert und wie die künstliche Intelligenz zum Beispiel noch auf uns zukommt. Oder das Internet der Dinge. Ich freue mich schon auf den Moment, wo mein Kühlschrank bei Zalando eine neue Hose für mich bestellt.
Keine abgesägte,
aber eine mit breiterer Bundweite, weil ich zu viel Käse gegessen habe. Ich nehme an, das weiß der Kühlschrank. Und dann bestellt er bei Zalando eine neue Hose. Also auf die Zeit freue ich mich schon, beziehungsweise ich freue mich eben nicht. Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll dann. Aber in dieser neuen Zeit, unter anderem mit der künstlichen Intelligenz, gibt es ja zum Beispiel das Problem, das alte Problem der Automobilindustrie, nämlich, dass die sich, wie im Moment gerade die Kohleindustrie, dass die sich auch anpassen muss. Also vielleicht geschieht mit VW, Mercedes-Benz, Audi und so weiter mal das Gleiche eben wie im Ruhrgebiet. Ich habe gelesen, dass das bei VW unter anderem im Betriebsrat ja ein bisschen Probleme schafft. Da ist eine neue Betriebsratsvorsitzende oder die im Verwaltungsrat, im Aufsichtsrat des Unternehmens sitzt und jetzt irgendwie um ihr Profil kämpfen muss in der Nachfolge dieses Osterloh oder wie er hieß, der jetzt abgeschoben wurde als Präsident eines Unterbetriebs. Was läuft denn in der Beziehung? Automobilismus, Betriebsräte und so in Deutschland, wieso ganz allgemein? Ja.
Also erstmal grundsätzlich ist der Organisationsgrad noch viel zu niedrig. Die Gewerkschaften bräuchten einen höheren Organisationsgrad. Mit dem Bewusstsein, Tariferhöhung, Lohnerhöhung gibt es nur mit Druck. Die gibt es nicht mit Freiwilligkeit, gibt es nur mit Streiks. Und viele nehmen natürlich das alles mit, die Erhöhung, und sagen, aber wer hat es gemacht? Die Schweizer natürlich auch, aber auch die Gewerkschaften. So. Und Betriebsräte sind auch ein wichtiges Mitbestimmungsinstrument. Klar gibt es immer die, glaube ich, die Versuche der Korrumpierung überall. Deswegen ist die Idee von Betriebsräten trotzdem gut. Und die Idee von, auch wenn ich manchmal sage, liebe Gewerkschaftskolosse, Rosse oder wie nennt man diese großen Schiffe, Tanker. Ja, natürlich. Und es gibt Funktionäre und es gibt Schwerfälligkeit. Trotzdem glaube ich, dass Gewerkschaften wichtig sind und ohne Druck und ohne Streik hätte sich gar nichts verändert und gäbe es keine Arbeitnehmerinnenrechte. Also ja, aber wenn man ins Detail schaut, dann können einem schon mal die Hosen abfallen. Also
die Hosen werden abgesägt, ja. Die Gewerkschaften, ich glaube, da sind wir uns einig, die sind ein wichtiger Bestandteil und werden ein wichtiger Bestandteil bleiben, auch gerade im Transformationsprozess. Müssen sich vielleicht ein paar Sachen neu überlegen, dass gerade in diesem Zusammenhang, wenn sich die Produktionswelt ganz von Grund auf ändert, muss sich auch die Gewerkschaft ein bisschen anpassen. Nein, ich habe mich vorher auf eine Spezialität bezogen, die wir in der Schweiz nicht kennen, nämlich die Arbeitnehmerinnenvertretungen im Aufsichtsrat. Das ist ja gerade in der Automobilindustrie relativ ausgeprägt. Ich glaube, wir hatten schon vor etwa 20 Jahren mal so einen Skandal. Da fällt mir der Name Peter Hartz ein irgendwie, der nachher für die Hartz-Gesetze zuständig war. War der nicht auch irgendwo mal in einem VW-Aufsichtsrat? Und gab es damals nicht auch so große, schöne Ausflüge nach Brasilien, unter anderem mit diesen Aufsichtsräten und eben auch mit den Arbeitnehmerinnenvertretern im Aufsichtsrat? Das kennen wir eben in der Schweiz nicht. Das ist, glaube ich, in Deutschland obligatorisch bei großen Betrieben. Ja,
ja, das ist die Form. In den Aufsichtsräten müssen dann auch diese Leute auch sitzen. Ich weiß es alles nicht, weil ich weiß nur, dass ich in einer Trinkhalle in Wiel war, die hieß Trinkhalle oder Trinkhaus zum Harz. Korrekt, ja. Ja, Trinkhaus zum Harz. Ja. Und das war mal so eine gute Kneipe, die mir gut, also die Trinkhalle zum Harz. in Wiehl. Kann ich nur sehr empfehlen. Ist ja jetzt keine Werbung, weil das ist halt eine normale Trinkhalle. Wobei ich in Schwäbisch Gmünd auch in einer Trinkhalle, nee, das war nicht, das war in Bad Sulza, in einer Trinkhalle, da gab es dann Mineralwasser, also mineralhaltiges Wasser. Also es ist eine andere Form der Trinkhalle. Ja, eine Kur, aber auch eine Trinkhalle. So, und so kann man sich entscheiden zwischen der Trinkhalle und der Trinkhalle. Aber man muss sich halt entscheiden. Und man sollte sich immer für eine Trinkhalle entscheiden.
Wo Bad Sulza ist, wissen die Hörerinnen und Hörer in Erfurt vermutlich mit Schwäbisch Gmünd. Ja. Das ist in der Nähe von Stuttgart, glaube ich, so. Muss man wissen, muss man nicht. Ja, ja. Wiehl hingegen, das kennen wahrscheinlich die meisten nicht. Das befindet sich zwischen Zürich und St. Gallen. Das ist ein Kleinstädtchen mit einer Trinkhalle zum Harz, kann man auch nur empfehlen. Ja, das stimmt, mit einem spätmittelalterlichen Stadtkern. Ja, was wollte ich noch fragen? Natürlich in diesen Zeiten fragt man sich vor allem, was Deutschland angeht. Was wird denn nun aus dieser Koalition? Wie schätzt du denn die Aussichten ein für diese Ampelkoalition? Im Moment sieht alles gut aus, also gut in dem Sinne, dass sie zustande kommt, aber vielleicht kommt sie eben zustande ohne Tempolimit, das weiß ich. Man ist ja gespannt vor allem auf die Konzessionen, die die einzelnen Teilnehmenden machen. Wie schätzt du denn das ein?
Darf ich Comic-Geräusche machen? Also jetzt müsste man sich noch diese Blasen und diese Geräusche... Oh Mensch, Albert, das ist doch nicht... Naja, solange die FDP auf der Schuldenbremse steht... Und nicht begreift, dass Schulden nichts Schlechtes sind, dass Schulden Investitionen sind, dass ohne Schulden, das heißt ohne Kreditaufnahme, gäbe es die Schweiz nicht, gäbe es zivilisierte Länder nicht, weil das geht nur mit Investitionen und der Staat muss sich verschulden, muss investieren. Und so eine Idee von Austerität und Schuldenbremse ist totaler wirtschaftlicher Nonsens aus meiner Sicht. Und kann ich nur sagen, schneidet euch die Hosen ab und gebt Geld aus. Und zwar noch ein Comic-Geräusch.
Ja, ich glaube, das mit den Schulden ist unterdessen eigentlich auch allgemeiner Wissensstand, wollte ich sagen. Ja, es ist erstaunlich, dass es wirklich noch politische Parteien gibt, die mit Schuldenbremsen und so Politik machen, weil das mit dem Erkenntnisstand bezieht sich auf die normale Zeit. Wir kommen aber jetzt aus einer durchaus unnormalen Zeit heraus, nämlich der Corona-Pandemie. Wo wären denn die Länder geblieben? Und zwar alle Länder, restlos alle Länder, wenn sie nicht auf die Verschuldung zurückgegriffen hätten. Und es zeigt sich ja genau in dieser Corona-Pandemie, dass die Verschuldung eigentlich dem Staat selber, wenn es nicht wirklich richtig in die entwicklungslandmäßige Übertreibung hineingeht, aber solange das einigermaßen stabil bleibt, ist das eine tragfähige Grundlage. Das hat sich gezeigt. Ja? Ja,
auf jeden Fall. Mir fallen keine weiteren Comic-Geräusche ein. Tut mir leid.
Das ist sehr schön. Ich glaube, abgesehen davon überhaupt, dass wir jetzt für den heutigen Tag schon ein bisschen genug gesprochen haben, das andere machen wir bei nächster Gelegenheit, oder?
Was ich noch sagen will, das Gespräch gilt ja nicht. Es zählt nicht, was wir jetzt alles besprochen haben, weil wir gelernt haben, es gibt den freien Willen nicht, es gibt die freie Entscheidung nicht. Deswegen ist das jetzt alles ungültig. Also es ist praktisch ein ungültiger Kommentar aus neutraler Sicht.
Da kann ich mich Carsten Rosen nur anschließen. Ich bedanke mich für dieses ungültige Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag. Guten Tag.